das ist genau so wegen dem oder das ist deswegen so. Heute geht es um Monokausalität und Multikausalität. Heute geht es um komplexes Denken. Herzlich willkommen, hier ist Thomas Horst-Lembke mit Systemisch Persönlich, mein Blick auf die Welt aus systemischer Perspektive. Alles, was auf der Welt passiert, hat mehrere Ursachen. Mehrere Ursachen. Das heißt, immer, wenn du selbst denkst oder wenn dir jemand sagt, ja, das ist so, weil das so ist, dann ist das unvollständig. Dann ist das, was dann als Grund genannt wird, maximal einer der vielen Gründe, die dabei eine Rolle spielen. Das heißt, wenn dir jemand sagt, ich bin zu spät zum Termin gekommen, weil mein Bus nicht gekommen ist oder weil der Bus zu spät gekommen ist, dann ist das nur ein Teil der Wahrheit. Ja, der Bus ist zu spät gekommen. Oder besser gesagt, der Bus ist später gekommen, als auf dem Fahrplan stand. Das könnte auch daran liegen, dass die Verkehrsbetriebe zum Beispiel einen zu optimistischen Fahrplan gemacht haben. Dann wäre der Grund, ja, ich bin zu spät gekommen, weil die Verkehrsbetriebe einen zu optimistischen Fahrplan gemacht haben. Oder es könnte auch an der entsprechenden Person selbst liegen. Wie kommt sie denn auf die Idee, dass der Bus immer pünktlich kommt? Wie kommt sie denn auf die Idee, wenn sie zum Termin will, mit dem letztmöglichen Bus zu planen? Müsste sie, wenn sie den Termin ernst nimmt, nicht eigentlich ein oder zwei Busse vorher planen, weil es eben passieren kann, dass ein Bus ausfällt? Das heißt, wir haben hier schon mindestens zwei Sachen, die zusammentreffen. Und eine dritte Möglichkeit wäre, vielleicht ist der Termin auf eine ungünstige Tageszeit gelegt worden, wo Busverkehr und Zueinanderkommen sowieso schwierig ist. Also das heißt, wir haben hier drei Möglichkeiten und wir haben zumindest zwei Sachen, die aufeinandertreffen, nämlich erstens, dass ein Bus zu spät gekommen ist und zweitens, dass die Person aber auch damit geplant hat oder davon ausgegangen ist, dass der Bus immer pünktlich kommt. Wir haben also ein Phänomen, die Person kommt zu spät zum Termin und haben zwei Ursachen, die zusammenkommen müssen, damit dieses Phänomen auftreten kann. Hätte die Person mit einem Bus vorher geplant, dann hätte der ruhig zu spät kommen können, weil sie hätte dann mit dem späteren Bus ihr Ziel erreicht. Oder der vorherige Bus wäre einfach gekommen und die Person hätte es nicht gestört, dass der Bus, der auf den letzten Drücker fährt, zu spät kommt, weil sie wäre schon lange am Ort gewesen. Oder ein weiteres Beispiel. Ihr kennt ja, nehme ich an, das Märchen von Schneewittchen. Also Schneewittchen, wenn ihr euch erinnert, es gab also die Königin, also manchmal war es ihre Mutter, manchmal war es auch ihre Stiefmutter, aber es gab eine Königin und es gab ein kleines Mädchen und die Königin war sehr eitel und sie hat immer ihren Spiegel gefragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel hat lange geantwortet, Frau Königin, ihr seid die Schönste. Und irgendwann, als das kleine Mädchen herangewachsen war, hat der Spiegel dann gesagt, Frau Königin, ihr seid nicht die Schönste, Schneewittchen, dieses Mädchen ist schöner als ihr. Und dann sollte dieses Kind umgebracht werden und der Jäger hat das aber nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen, hat sie in den Wald geschickt und sie ist weitergelaufen, ist irgendwann auf die sieben Zwerge gestoßen, hat bei denen gelebt. Und irgendwann fragte die Königin wieder ihren Spiegel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr. Und das hat die Königin nicht ausgehalten, hat sich auf den Weg gemacht mit einem vergifteten Apfel, und wollte das Kind, also das Schneewittchen, umbringen, begegnete ihm auch im Wald, hat ihm den Apfel zu essen gegeben und sie fiel dann auch wirklich um in eine Bewusstlosigkeit. Nun ist die Geschichte ja so dargestellt, dass es an der bösen Königin liegt, dass das arme Schneewittchen in die Bewusstlosigkeit gefallen ist. Das stimmt, das ist eine Ursache. Welche Ursachen gibt es noch? Es gibt zumindest noch eine zweite, und zwar die Arglosigkeit dieses Mädchens, dieses Schneewittchens. Ich selbst habe zum Beispiel als Kind noch gelernt, nimm von niemand Fremdem etwas zu essen an. Wenn Schneewittchen das auch gelernt hätte, erstens, und wenn es es beherzigt hätte, zweitens, dann hätte es den Apfel von dieser fremden Frau, also von der Königin oder von der als altes Mütterchen verkleideten Königin, nicht angenommen, hätte den Apfel nicht gegessen und wäre auch nicht in Ohnmacht gefallen. Also auch da haben wir mindestens zwei Sachen, die aufeinander getroffen sind, damit das Ganze überhaupt passieren kann. Hinzu kommt natürlich noch, dass die Königin sich überhaupt auf den Weg macht, dass es ihr wichtig genug ist, dass es der Spiegel ihr gesagt hat und so weiter. Also wir haben wieder mehrere Voraussetzungen, damit diese eine Erscheinung, dieser eine Moment passieren kann. Schneewittchen beißt in den Apfel und fällt um. Wenn wir das jetzt reduzieren, nur auf die eine Sache, ja, die Königin war böse, dann gucken wir uns das Ganze sehr unterkomplex an. Oder ein weiteres Beispiel, Shitstorms. Es veröffentlicht jemand was, damit ein Shitstorm entsteht, muss das jemand lesen, den das stört, der muss das teilen auf eine Art und Weise und an Menschen, die das dann auch stört und die müssen das dann wieder weiterteilen und dann kann sich eine große Welle aufbauen und dann kann es einen Shitstorm geben. Wenn eine Person was postet und das lesen zwar mehrere, aber haben gerade keine Zeit, weil sie mit was anderem beschäftigt sind oder gerade keine Lust, das irgendwie weiterzuleiten oder gehen darüber hinweg, weil sie einfach positiv gestimmt sind, dann wird aus der Sache kein Shitstorm, sondern dann verendet es einfach. Also der Shitstorm, also diese Aufschaukelungswelle, dieses Phänomen, das braucht, dass mehrere Ereignisse aufeinandertreffen. Es braucht, dass erstens jemand was postet, was geeignet ist, die Erregung anderer zu erzeugen. Zweitens, dass bei anderen wirklich die Erregung erzeugt wird und dass die aus der Erregung heraus auch handeln und sich die Erregung weiter aufbaut, bis dann eben der Shitstorm da ist. Das heißt, jedes Phänomen in einer komplexen Welt hat mehrere Ursachen. Und ich sage euch das hier, weil ich das so wichtig finde, dass man das in sein Gehirn hineinnimmt, also dass man daran denkt, dass man nicht in dieses flache, monokausale Denken immer wieder verfällt. Also natürlich können wir im Alltag monokausal denken, weil das macht einfach das Leben leichter. Aber wir sollten auf dem Schirm haben, dass das eine Reduzierung von Komplexität ist. Und wenn wir Sachen wirklich auf den Grund gehen wollen oder aber wenn andere Menschen einen anderen Grund anführen, dass wir dann nicht das abwehren und sagen, nein, der Grund, den ich im Zuge von Monokausalität sehe, der ist es nicht, sondern es ist der andere, sondern dass wir uns da machen, es braucht zwei. Also wenn du einen Schraubenzieher irgendwo hinlegst und mir das nicht sagst und ich stoße den mit meinem Ellenbogen unachtsam nach unten, dann bist weder du nur schuld, weil du den Schraubenzieher hingelegt hast, noch bin ich nur schuld, weil ich dort angestoßen bin, sondern es hat was mit uns beiden zu tun. Ich hätte genauer gucken können, bevor ich mich bewege und du hättest den Schraubenzieher woanders hinlegen können oder hättest mir Bescheid gesagt, dass du ihn dort hinlegst. Warum fällt uns komplexes Denken so schwer? Warum hören wir so wenig davon, ja, das spielt auch noch eine Rolle, das spielt noch eine Rolle und das spielt noch eine Rolle? Ich möchte euch kurz aus dem Buch was zitieren. Friedrich Fester, Die Kunst, vernetzt zu denken. Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität. Und der Friedrich Fester schreibt schon im Vorwort, das Kapitel heißt Die Angst vor Komplexität. Ja, man scheut sich, Vernetzung überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und konzentriert sich lieber auf das Einzelne, das konkret Fassbare, statt auf übergeordnete Zusammenhänge und auf jene unsichtbaren Beziehungen zwischen den Dingen, die über das Einzelne hinausgehen. Ja, man scheut sich, Vernetzung überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und konzentriert sich lieber auf das Einzelne. Warum? Weil das Einzelne einfacher zu handhaben ist. Also wenn wir uns jetzt angucken, zum Beispiel gesellschaftlich die Reichtumsdebatte, also so diesen Gedanken, es gibt Menschen, die sind extrem reich und es gibt Leute, die haben ganz wenig. Wenn wir uns das nur so angucken, dann ist es vielleicht eine gute Idee zu sagen, okay, dann sollen die Reichen was abgeben, was sie vielleicht sowieso nicht stört, weil sie so extrem viel haben. Und das geben wir denen, die weniger haben. Dann ist das Ganze ausgeglichen. Tolle Idee, wenn man nicht anfängt, komplex zu denken. Wenn man anfängt, komplex zu denken, dann müsste man sich fragen, ja, was hat denn das für Auswirkungen, wenn wir das machen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt Leute, die haben ein Reichtum. Und ich gehe jetzt mal von denen aus, die den selber auch erwirtschaftet und erarbeitet haben, nicht von denen, die das alles ererbt haben und so weiter, sondern von denen, die es wirklich selber erarbeitet haben, die sich angestrengt haben dafür. Die haben jetzt viel und dann gibt's andere, die haben wenig. Wenn ich denen, die sich angestrengt haben dafür, jetzt einfach sage, okay, du hast dich zwar angestrengt und du hast sowas gebracht, aber ich nehme dir jetzt die Hälfte weg und gebe das anderen. Was passiert? Die haben jetzt weniger, logischerweise. Und andere haben mehr, aber es passiert noch was. Die Motivation der Leute, die fleißig waren, viel gearbeitet haben, sich angestrengt haben, vielleicht auch Sachen entbehrt haben, um es zu einem gewissen Wohlstand zu bringen. Die Motivation wird abgetötet oder zumindest abgemildert. Was passiert noch? Auch Menschen, die vielleicht im Augenblick noch weniger haben, aber auf dem Weg dahin sind, auf einem entbehrungsreichen Weg, auf dem Weg, sich anzustrengen, um in Zukunft mehr zu haben, auch die werden demotiviert. Das heißt, was passiert? Ich habe einen Kuchen, da haben manche ein riesiges Stück und manche haben nur ein ganz kleines. Und kann ich das verteilen? Alle haben gleich viel oder zumindest das Ganze nähert sich an. Das ist die Augenblicksvariante, das ist die unterkomplex gedachte Variante. Wenn ich komplexer denke, fällt mir auf, ja, wir hatten den Kuchen so groß gemacht. Das sind diejenigen, die leistungsbereit waren, das sind diejenigen, die eben auch keine Entbehrungen gescheut haben. Die haben den Kuchen so groß gemacht, die haben dafür gesorgt, dass überhaupt was in dieser Größenordnung zu verteilen ist. Wenn ich das jetzt überstrapaziere, wenn ich denen jetzt zu viel wegnehme, so dass die sagen, nö, dann streng ich mich jetzt nicht mehr an. Ich werde nicht mehr daran arbeiten, dass der Kuchen so groß wird. Was passiert? Im Laufe der Zeit wird der Kuchen immer kleiner und am Ende haben sie alle nur noch ganz kleine Stücken. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was ich nur so erzähle, sondern das ist ja genau das, was in solchen Ländern wie der DDR, in der auch ich groß geworden bin, passiert ist. Die Menschen haben ihren Fleiß und ihre Kreativität nicht mehr darauf gerichtet, das gesellschaftliche Eigentum zu vermehren, weil da hatten sie nicht viel davon, sondern die haben sich zurückgezogen. Die haben ihren Garten schön gemacht, die haben ihr kleines Häuschen schön gemacht, die haben dafür gesorgt, dass ihre Freunde es irgendwie ein bisschen nett haben, aber sie haben nichts mehr getan, was dann das große Ganze sehr vorangebracht hätte. Und daran ist die ganze Geschichte zugrunde gegangen. Das heißt, wenn ich auf die Verteilungsdebatte mit einem etwas komplexeren Blick schaue, dann muss ich über andere Sachen nachdenken. Dann muss ich feiner justieren vielleicht. Dann kann ich vielleicht ein bisschen Steuern erhöhen, aber nicht im Übermaß. Und was ich auf keinen Fall machen kann, ist einfach zu sagen, ihr habt was erworben und das nehme ich euch jetzt weg und verteile das an die anderen. Das kann ich machen, aber dann ist die Motivation von denen, die was erworben haben, relativ schnell auf Null. Die werden sich abkoppeln, die werden entweder ins Ausland gehen, wenn sie es noch können und das, was sie an Geld haben, mitnehmen. Oder die werden das verstecken oder werden sich zurückziehen. Das heißt, ich muss entweder sehr repressiv arbeiten, indem ich dadurch wusste, wer hat noch Vermögen und das verteile ich jetzt auch und mache damit auch Demokratie und Gesellschaft kaputt. Oder aber ich sorge zumindest dafür, dass die sich nicht mehr so sehr daran beteiligen werden, dass der Kuchen größer wird. Komplexität zu handeln ist kompliziert und deswegen wird es nicht so gern gemacht und deswegen gucken wir manchmal gern so nach diesen einfachen Lösungen. Ich möchte euch noch was vorlesen von Frederik Fester und zwar geht's dann weiter. So steckt man den Kopf in den Sand und glaubt zum Beispiel am ehesten mit Problemen fertig zu werden, wenn man sie dort bekämpft, wo sie auftreten. Also das heißt, der eine hat viel, der andere hat wenig, ich bekämpfe es dort, wo es auftritt. Ich gebe einfach dem, der weniger hat, was von dem, der aus meiner Sicht zu viel hat. In einem komplexen System jedoch führt gerade die Beseitigung eines Problems an Ort und Stelle, statt den Systemzusammenhang zu berücksichtigen, meist dazu, dass man damit gleich wieder zwei neue Probleme schafft. Also nochmal. In einem komplexen System jedoch führt gerade die Beseitigung eines Problems an Ort und Stelle, statt den Systemzusammenhang zu berücksichtigen, meist dazu, dass man damit gleich wieder zwei neue Probleme schafft. Das sagt Frederik Fester in seinem Bericht an den Club of Rome, die Kunst vernetzt zu denken. Dafür vielleicht noch ein Beispiel. Wenn wir manchmal in Teams gerufen werden, also das heißt, wir bekommen einen Anruf und da wird gesagt, ja, wir haben einen ganz großen Konflikt im Team, können Sie uns helfen, den zu klären? Wir kriegen den selbst nicht geklärt. Dann kann es manchmal sinnvoll sein, dahin zu gehen, direkt die beiden Konfliktparteien zusammenzunehmen und zu fragen, okay, was willst du und wie siehst du die ganze Geschichte und was willst du und wie siehst du die ganze Geschichte? Und dann zu gucken, wie können die zwei sich annähern, wie kann man da was klären? Das kann eine Möglichkeit sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass oftmals was anderes hilft. Also wenn wir genauer hinschauen, gibt es dann Konflikt. Wie ist dieser Konflikt entstanden? Woraus ist dieser Konflikt entstanden? Und wenn wir dann feststellen, es gab eine Reihe von Konflikten, immer wieder gibt es Konflikte, die schwer zu klären sind, jedes Mal werden die ein Stück schwerer zu klären. Und jetzt ist eben der Moment, wo es alleine nicht geklärt werden kann, wo wir gerufen werden. Dann ist die Idee, es kann jetzt nicht darum gehen, diesen einen Konflikt zu klären. Sondern dann haben wir eher die Idee und fragen, was ist das für eine Atmosphäre, in der dauernd Konflikte entstehen? Also was für eine Atmosphäre herrscht in dem Team? Und dann haben wir die Idee, es geht darum, an der Teamatmosphäre zu arbeiten. Also ich werde dann nicht in das Team gehen, die Konfliktparteien zusammenholen, damit fokussiere ich alles auf diesen Konflikt, mache den vielleicht in der Optik noch größer, als er ist. Oder vielleicht kriege ich den auch scheinbar geklärt. Aber wenn so eine Atmosphäre herrscht, wird kurz danach der nächste Konflikt aufbrechen und der wird wahrscheinlich nicht kleiner sein, als der jetzt gerade da war. Sondern ich sehe, dass es eine Kette von Konflikten gab und schaue eher, wie kann ich die Atmosphäre im Team verändern. Also diese Atmosphäre, die zu Konflikten führt. Und da brauche ich andere Sachen, als dass ich die Konfliktparteien einfach hinsetze und an der Stelle arbeite, wo ich es gerade sehe. Da überlege ich mir dann, ja, Atmosphäre, wer beeinflusst Atmosphäre besonders? Also das sollte die Leitung sein, also die hierarchische Leitung. Dann gibt es sicherlich noch andere Personen, also so Hidden Leader, Leute, die eher versteckt einen großen Einfluss in dem Team haben. Mit denen kann ich daran arbeiten, dass sich die Atmosphäre in dem Team verändert. Und dann kann es sein, dann wird dieser eigentliche Konflikt, entweder klärt er sich von ganz alleine, oder aber er erscheint wesentlich kleiner und lässt sich viel leichter klären. Also wenn ich etwas komplexer denke, die Welt ist komplex und alles hat nicht nur eine Ursache, sondern mehrere. Und ein Konflikt ist nicht einfach so da, sondern der gedeiht in einem bestimmten Milieu. So wie auch bei einer Krankheit, der Krankheitskeim eben nur ein Teil ist. Es gibt Leute, die laufen durch Zimmer, da schwirren Krankheitskeime rum, die werden nicht krank, weil das Milieu, also das Milieu, was in ihrem Körper herrscht, diese Krankheitskeime einfach nicht aufnimmt, denen keinen fruchtbaren Boden bietet. Und dann gibt's andere, bei denen fliegt ein so ein Keim im Freien draußen vorbei und die sammeln den auf und werden dadurch schwer krank. Wer ist dann dran schuld, der Keim oder das Milieu? Ich würde sagen, es brauchte beide. Es braucht einen Keim, der auf ein entsprechendes Milieu trifft. Und wenn es erstens den Keim nicht gegeben hätte oder zweitens das empfangsbereite Milieu nicht gegeben hätte, dann wäre dieses Phänomen, diese Erscheinung, diese Krankheit nicht aufgetreten. Ich möchte dich heute einladen, etwas komplexer zu denken, zu erkennen, dass jede Erscheinung mehrere Ursachen hat. Und erstens, wenn dir jemand Monokausalität vorgaukelt, entweder weil er selbst dran glaubt oder einfach um dich zu beeinflussen, hinterfrage das immer wieder. Behandle das nicht als eine Wahrheit. Wir haben das ja heute gesellschaftlich zum Beispiel, wenn man sich manche Medien anschaut, da wird der Gedanke gepflegt, es gibt den Ukraine-Krieg, weil Putin ein böser Mann ist. Nun mag sein, dass Putin ein böser Mann ist und ja, wir haben einen Ukraine-Krieg, aber das kann bei so einer Sache in einer komplexen Welt, das kann nicht die einzige Ursache sein. Also das kann einfach nicht die, also das reicht nicht als Grund. Oder wenn wir an Klimasachen denken, ne, das wird ja manchmal so dargestellt, ja, an Klimaveränderung ist der zu hohe Ausstoß von CO2 schuld. Und dann wird im Umkehrschluss gesagt oder gedacht oder impliziert, wenn wir weniger CO2 ausstoßen, dann haben wir nicht diese Klimaveränderung. Es mag sein, dass der CO2-Ausstoß ein wichtiger Faktor ist. Und trotzdem ist es nur ein wichtiger Faktor. Es gibt auch mehrere Faktoren. Und dann die Illusion zu nähren, wir müssten nur ganz extrem CO2-Ausstoß verringern, um ein besseres Klima zu haben oder zu behalten. Das ist schon fast fahrlässig. Was gibt's noch für Einflussmöglichkeiten? Was gibt's noch für Phänomene? Was gibt's noch für Sachen, die mit einer Rolle spielen, dass wir eben jetzt so eine Erscheinung haben? Also pass auf, dich da nicht zu sehr in unterkomplexes Denken hineinziehen zu lassen. Ich möchte noch ein drittes Beispiel geben. Viele Menschen sind psychisch krank, weil sie von der Arbeit überlastet sind. Deswegen müssen wir den Stress und die Überlastung auf Arbeit reduzieren. Ich glaube, dass Stress und Überlastung auf Arbeit durchaus ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass Menschen psychische Erkrankungen entwickeln. Das schon, aber wenn Menschen resilienter wären, wenn sie belastungsfähiger oder wenn sie belastbarer wären, dann würden sie vielleicht auch mehr Belastung aushalten. Also gibt es vielleicht die Möglichkeit, Menschen belastbarer zu machen, oder sind Menschen vielleicht weniger belastbar geworden? Ne? Wenn ich jetzt etwas Schweres hochheben will, was für meine Muskeln zu schwer ist, kann ich sagen, die Sache ist zu schwer. Ich kann aber auch sagen, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr trainieren müssen, damit ich ein paar mehr Muskeln habe, um diese Aufgabe zu bewältigen. Also die Belastbarkeit ist auch ein wesentlicher Faktor dafür. Und eine nächste Frage könnte sein, was strapaziert noch die Belastungsfähigkeit? Nun wissen wir, Belastungskapazität von dem Nervensystem wird auch extrem strapaziert durch unseren Umgang heute mit Computern, mit Social Media und so weiter und so fort. Also wir wissen, dass das Menschen psychisch sehr belastet, so diese Überreizung, die von daher käme. Angenommen, die Leute blieben so belastbar, wie sie sind, und es gäbe diese Überreizung der Nervensysteme durch Social Media nicht, wären sie dann auch psychisch krank durch den Stress, den sie auf Arbeit hätten? Oder würde der Stress dann aufgrund ihrer Belastungsfähigkeit einfach verarbeitet werden können? Es sind jetzt zugegebenermaßen müßige Fragen, aber ich will damit darauf ein Stück hinweisen, alles hat mehrere Ursachen. Und manchmal werden Sachen präsentiert und manchmal scheinen Menschen daran zu glauben, als wäre es diese eine Ursache. Und dann versuchen sie sogar, es auf diese eine Ursache zu schieben und versuchen dann, die extrem zu vermeiden, wiederum im Übermaß, was wieder zu einer Gegenreaktion führt. Und ich möchte dich heute einfach einladen, wie gesagt, komplexer zu denken und ein Stück nachdenklicher zu werden und auch ein Stück vorsichtiger zu werden und dir damit auch helfen, andere Lösungsideen zu entwickeln. Das heißt, fall also nicht drauf rein, wenn dir sowas präsentiert wird, egal ob das jetzt jemand bösartig macht oder weil er selbst dran glaubt und ihm nicht bewusst ist, dass die Welt komplex ist und dass das, was er bemängelt, mehrere Ursachen hat. Und zweitens, erzähl selber nicht solche Sachen. Also sage nicht, das eine liegt daran, dass das andere eine geschehen ist. Du kannst das mal sagen, wenn es für dich hilfreich ist. Es ist auch gut, Komplexität zu reduzieren. Aber wir sollten immer ein Stück auf dem Schirm haben, dass das letztlich eine Komplexitätsreduzierung ist, dass die Welt komplexer ist und dass das damit auch ein Stück unwahr ist, was wir sagen. Angenommen, ich spreche jetzt hier, du hast mir hier auf dem Schreibtisch einen Bleistift hingelegt, ich bewege mich, der Bleistift fällt nach unten. So, jetzt sagst du, Mensch, kannst du nicht aufpassen, dass der Bleistift nicht nach unten fällt? Und ich sage, Mensch, musst du den Bleistift dann dorthin legen, denn es kann einfach passieren, dass ich mich bewege. Leg den doch woanders hin oder sag mir Bescheid. Und ihr seht, wir haben schon zwei Ursachen für eine Sache. Bleistift fällt nach unten. Eine Ursache ist, du hast den Bleistift hingelegt. Die nächste, du hast mich noch nicht mal darauf hingewiesen. Die nächste, ich habe mich einfach unachtsam bewegt, weil ich davon ausgegangen bin, ich kann das hier machen, weil hier vorher nichts lag. Und es läge jetzt jemand falsch, der sagen würde, du bist schuld. Und es läge jemand falsch, der sagen würde, ich bin schuld. Wir sind beide mitverantwortlich dafür, dass dieser Bleistift nach unten gewandert ist. In diesem Sinne, übe dich in komplexen Denken. Also frag dich immer, wenn irgendwas sehr monokausal daherkommt, frag dich immer, was spielt denn dabei noch eine Rolle? Man kann das üben. Okay, hier kommt jemand zu spät, weil der Bus zu spät gekommen ist. Was spielt denn noch eine Rolle? Ja, es spielt noch eine Rolle, dass er sich auf den letzten Bus verlassen hat, zum Beispiel. Das kann man üben. Und dazu möchte ich dich, wie gesagt, herzlich einladen, weil ich finde, wir leben in einer komplexen Welt. Wir haben große Herausforderungen und wir werden dieser Komplexität nur gerecht, wenn wir auch lernen, wenn wir es auch üben, komplex zu denken. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Das war Systemisch Persönlich mit Thomas Horst-Lempke. Gib mir gerne in den Kommentaren Bescheid, wie du die Folge findest oder was du für Gedanken dazu hast. Oder geh auch gerne auf die Internetseite www.disa-dresden.de, wo du unsere Kurse findest, wo wir viel mit systemischen Arbeiten machen für Führungskräfte, für Einzelpersonen, für Teams, aber auch zum Lernen für dich selbst, systemische Beratung zum Beispiel oder auch Dramapädagogik. Immer alles mit systemischen Hintergrund. Nochmal, das war Systemisch Persönlich mit Thomas Horst-Lempke. Lass es dir gut gehen.